Herzlich willkommen beim Fehbayer SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 78. Podcast von Fehbayer SportsTech. Heute habe ich zu Gast Norbert Opitz, Jugendcoach und Leiter Daten und Analyse bei Alba Berlin. Norbert befindet sich gerade zu Hause in Berlin. Lieber Norbert, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo, kann ich klagen. Ganz in Ordnung. Danke.
Sehr schön. Ja, wir sitzen beide hier jetzt in unseren Homeoffices, jeweils in Berlin, aber am anderen Ende der Stadt, glaube ich. Insofern hätten wir es eigentlich auch fast mal vor Ort machen können. Aber wie das dann eben so ist mit der lieben Zeit, so ist es dann doch etwas pragmatischer. Naja, genau. Also du bist Head Coach bei Alba für die U14. Mhm. Warst vorher schon 6 Jahre bei älteren U-Mannschaften bei Alba. Also ja, man kann vielleicht ganz vorsichtig formulieren, du bist ein Basketballgewächs. Vielleicht erzähl uns doch einmal ganz kurz von deinem Weg, wie du jetzt von dieser Head Coach-Rolle dich selbst transformiert hast Richtung Leiter Daten und Analyse bei Alba Berlin. Das sind ja erstmal so zwei Bereiche, die jetzt nicht selbstredend zusammengehören.
Nee, gehören sie anscheinend erstmal nicht. Schwer und dabei doch irgendwie leicht zu sagen. Wir als alle Trainer sammeln ja immer irgendwie Daten und probieren Dinge zu veranschaulichen und zu verallgemeinern und daraus was abzuleiten. Und als es dann hieß, dass wir ein Programm an den Start bekommen werden, womit wir Dinge vereinfachen, vereinheitlichen wollen vor allem, habe ich an der richtigen Stelle mal hier gesagt. Wie ich immer gerne sage, mein Vater hat lange als Programmierer gearbeitet, deswegen kann mein Kopf sehr gut Nullen und Einsen. Und ja, dann war das eine zum anderen und dann war ich der eine, der sich auskannte und dann bin ich immer tiefer rein und jetzt bin ich da.
Super, ja, genau. Und darüber wollen wir heute auch mit dir sprechen. Deswegen auch gleich schon zu Eingangs die Frage. Zum Schluss möchte ich sicherlich noch mal so ein paar basketballspezifische Themen ansprechen. Aber jetzt tauchen wir einfach mal ein in die Digitalisierung bei Alba Berlin. Man kann sicherlich sagen, du machst das für den Trainerstab, richtig? Oder machst du das sogar auch für kaufmännische Bereiche, um das vielleicht mal noch mal so ein bisschen abzugrenzen?
Hauptsächlich für den Trainerbereich, aber da viele Dinge damit dann einhergehen, also es geht dann zum Ende auch um Abwicklung von Verletzungen und auch um Buchung von Reisen und so, dementsprechend habe ich das auch für die mit vorbereitet, aber der Großteil gehört natürlich in die Trainingsplanung.
Ja, man kann schon sagen, alles um den Athleten herum. Wir können Sachen ausschließen wie Sponsoring, Ticketing. Dafür bist du sozusagen nicht verantwortlich, Correct. Sondern wirklich eher alles, was, wenn es darum geht, ja, um den Spielplan oder um den Wettkampf herum alles auf Optimum zu setzen mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln. Genau, das kann man, glaube ich, ruhig sagen. Ihr nutzt dafür Smarterbase, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, die wir hier auch vertreiben. Ihr habt das im Sommer 2020 eingeführt oder ja, seid immer noch dabei, das natürlich weiterzuentwickeln, wie das auch so sein soll bei solchen Systemen. Erzähl mal, dieser Switch von ja, No-Tech oder Low-Tech bis zu High-Tech ist ja immer ganz spannend. Deswegen erzähl uns doch vielleicht mal, wie habt ihr denn vorher gearbeitet und warum und wie seid ihr da an die Grenzen gestoßen? Wie kam es dann eben zu diesem ja, Einstieg?
Naja, bis dato hat quasi jeder seins gemacht, im Guten wie im Schlechten. Der eine ein bisschen detaillierter, der andere ein bisschen weniger detaillierter. Und es ist aber aufgefallen, dass wir vor allen Dingen von Spielern, die uns vielleicht schon verlassen haben, die gar nicht mehr bei uns dabei sind, nehmen wir das Goldbeispiel ist Franz Wagner, der mittlerweile in der NBA spielt und wir irgendwann festgestellt haben, dass wir keinerlei Daten über ihn haben. Also wenn wir jetzt sagen, dass das so der Goldstandard hätte sein sollen, was wir mit ihm gemacht haben, dass er so gut geworden ist, können wir momentan an keiner Stelle quasi nacharbeiten. Und deshalb ist so die Lust darauf gekommen, Daten zentral zu sammeln, um sie für alle zugänglich zu machen, um sie von verschiedenen auch Gedanken weitertreiben zu lassen und auswerten zu lassen. Und ja, das war quasi der Beginn von, dann lass uns das mal alles zusammentragen und an einer Stelle sammeln.
Ja, sehr spannend. Das heißt, ihr wolltet letzten Endes ja im weitesten Sinne die Erfolgsformel entschlüsseln und habt dann eben gemerkt, dafür brauchen wir natürlich die Daten.
Korrekt.
Ja. Welche Rolle nimmst du jetzt konkret dabei ein? Also natürlich, und da sprechen wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen drüber, gibt es hier unterschiedlichen Fachbereiche und Trainer, die mit dem System arbeiten und da ihren, ich sag mal, Teil dazu beitragen. Aber du hast ja noch mal eine etwas übergeordnete, zusammenhaltende Funktion, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Mhm. Genau, das heißt, wie kann man sich deinen Arbeitsbereich vorstellen? Als, was man nicht vergessen darf, immer noch als Head Coach von einer Mannschaft.
Ja, mein Arbeitsbereich ist, also erstmal kann ich sagen, zum Glück sind wir ja dann nicht so groß, auch wenn ich jetzt quasi für 10, 15 Trainer und dementsprechend, keine Ahnung, wie viele Athleten, wahrscheinlich so 300, die wir da drin haben, die wir da mitbetreuen, quasi für die das ganze System erstmal A als Administrator zu begleiten. Das heißt, alle Zugänge zu verwalten, Hilfestellung zu geben, aber, und das ist der eigentlich wichtigere Teil, alle Sachen, Formeln, Ideen zu bauen, zu programmieren, Kalkulationen zusammenzuführen, darzustellen in Dashboards und dabei halt eng mit den, vor allem mit den Athletiktrainern zusammenzuarbeiten, wohin wir, also was wollen wir aus unseren Daten eigentlich dargestellt haben, in welcher Form. Und dann vor allem zukünftig, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, wie wollen wir Sachen, welche Sachen wollen wir eigentlich zusammenführen? Und das wird alles durch meine Hände gehen, da ich der bin, der weiß, wie wir es machen würden, natürlich mit Hilfe von SmarterBase selbst. Aber ja, das wäre erstmal so grundsätzlich meins.
Ja, das vielleicht hier nochmal am Rande, um das besser auch für die Zuhörer einzuordnen. Bei SmarterBase gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das heißt, Fusion Sport baut Dashboards oder was auch immer benötigt wird für die Organisation und oder es gibt jemand auf Seiten der Organisation, wie das jetzt bei dir der Fall ist, was auch eigentlich der Regelfall ist, der selber auch die Sachen im System bauen und anlegen und verändern kann. In der Realität ist es eigentlich immer eine Mischform aus beiden.
Genau.
Genau, jetzt sind ja jetzt so die Themen oder Funktionsbereiche, wie man weiß, in Trainerstäben recht komplex. Auch wenn es jetzt um so eine Einrichtung von einem SmarterBase geht, macht es wenig Sinn, alle, wäre auch schwer umzusetzen, alle Bereiche und alle Funktionen von einem auf einen anderen Tag im System zu bauen und anzubieten, sondern auch ihr habt euch da ja an einer Priorisierung orientiert und daraus ergibt sich natürlich dann auch eine Reihenfolge, was man wie zuerst baut. Da würde ich jetzt super gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen wollen. Wie priorisiert man Digitalisierung? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ich glaube, erstmal aus der Notwendigkeit heraus, was so unseren Arbeitsalltag angegangen ist. Und da war zum einen erstmal, dass der komplette medizinische Bereich besser überwacht werden sollte. Also dass alle Verletzungen und Behandlungen der Sportler eingegeben werden können und eingegeben werden, dass dort speziell, weil das halt auch mit Versicherungen am Ende des Tages zusammenhängt, dass es dort ein besseres Monitoring gibt. Dazu Athletenprofile, erstmal überhaupt sicherzustellen, dass wir alle Athleten dort drin haben und dass man so die Hard Facts über die weiß, also wie groß, schwer, wo kommen die her, ne? Alle erstmal solche Sachen. Und dann der nächste Schritt war dann tatsächlich, zu schauen, was machen die denn bei uns? Also wie viel, erstmal in einer ganz leichten Form, wie viel trainiert denn jeder und was für Sachen trainieren wir denn überhaupt? So, das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben, damit wir erstmal eine reine Erfassung der Quantität mal hinbekommen, mit so einem kleinen bisschen Qualität vielleicht schon, aber so ging es erstmal los quasi, weil das, was jeder für sich gemacht hat, auf irgendwelchen Zetteln, sowohl Verletzungen, Behandlungen zusammenzuführen an einer Stelle, dass man sicher sein konnte, ja, dieser Athlet, diese Athletin hat halt diese Historie soweit.
Ja. Das heißt, es ist in erster Linie eine zusammenführende Funktion im ersten Schritt und auch eine dokumentierende Funktion. Jetzt kann man ja sich noch die Frage stellen, für welche Mannschaften nutzt ihr das? Ist es jetzt schon so, dass ihr das wirklich von den Profis bis runter in den Nachwuchs in der Form, wie du uns das gerade beschrieben hast, umgesetzt habt? Oder wie ist da auch die Priorisierung?
Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, das auf den, wir nennen es so, auf den Leistungsbereich runterzubrechen. Das beinhaltet dann quasi das Profi-Männerteam, das jetzt neue Erstliga-Frauenteam, die Jugend-Bundesliga-Mannschaften, also im männlichen Bereich U19, U16 und dann jetzt neuerdings auch U14 und auf der weiblichen Seite das WNBL-Team, also U18 Bundesliga und dort auch die U16 unten drunter. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften es zum Ende sind, aber das sind die jetzt dort aktiv mit teilnehmen, wo wir aber zugegebenermaßen unterschiedlich viel mitmachen. Also es geht da vor allen Dingen geht viel darum, dass die Athleten, die jetzt entweder männlich oder weiblich im Erwachsenwerden mit uns auch diesen Umgang damit lernen, weil die haben ja da auch ein großes Zutun dabei und dass sie, wenn sie in den jeweiligen ersten Mannschaften ankommen, oder ich habe unser Kooperationsteam, unser Pro-B-Team, also ein Drittligateam vergessen, dass wir dort dann schon belastbare Daten haben und im besten Fall auf eine Historie zurückschauen können schon.
Ja, dass der Athlet eben seinen Datensatz mitnimmt, wenn er dann hoffentlich zu den Profis kommt.
Korrekt.
Cool, das ist jetzt erstmal ein guter Überblick, ich sag mal ganz grob, für welche Bereiche und für welche Mannschaften ihr das einsetzt. So wie ich das aber verstehe, habt ihr eigentlich die größte Komplexität oder den meisten Einsatz bei den Profis, beziehungsweise da eben auch einen klaren Fokus auf die Belastungssteuerung. Was kannst du uns darüber erzählen, wie ihr ja in der Digitalisierung bei den Profis arbeitet, was genau erfasst ihr, was schaut ihr euch an, was wertet ihr aus? Das vielleicht erstmal als erste Frage.
Also die Profis haben quasi das, sagen wir mal, das Premium-Gold-Paket innerhalb unserer Struktur von dem, was sie technisch dort an den Start gebracht haben und wir dementsprechend Daten erheben können. Das wären zum einen erstmal die Verbindung mit den Spielern selbst. Das heißt, jeder Spieler ist aufgefordert, jeden Tag so eine kleine Wellness-Questionnaire auszuführen. Die dreht sich um Müdigkeit, Schlafqualität und um quasi im weitesten Feld Muskelkater. Das ist das, was wir von den Spielern selbst bekommen. Dazu bekommen wir Trainingsdaten über die First Beat, Pulsgurte. Von jedem Training, vom Spielen, da die beim Spielen nicht angezogen werden dürfen, gibt es da quasi nur so geschätzte Werte, die aus so Trainings, die spielnah waren, abgeleitet werden, um es mal quasi mal grob zu sagen. Dann haben wir Kraftplattformen, wo vor allen Dingen Müdigkeit, also so Muskelermüdung, Neuromuskeln.
Kraftmessplatten.
Genau, meinst du? Genau, Kraftmessplatten. Die Daten gehen dort mit rein. Wir haben noch zwei, drei andere Kraftmessgeräte, wo die Daten auch mit aufgenommen werden. Und nebendran gibt es natürlich eine regelmäßige Körpergewichts-, Körperfett-Analyse. Also die Breite der Daten kriegen wir in dem Fall tatsächlich nur von dem Profi-Männer-Team.
Ja, was ja jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, dass man bei den Profis einfach nochmal deutlich mehr Daten erfasst, wo ja auch meistens mehr Personal ist, was ja auch dann das Ganze managen kann. Aber genau, in der Zusammenfassung, das heißt, ihr habt leistungsdiagnostische Daten, ihr habt Daten aus dem Monitoring und ihr habt eben ja externe Daten, externer Load, interner Load, wie zum Beispiel mit FirstBeat, aber eben auch subjektive Daten vom Athleten durch den Befindlichkeitsfragebogen. Das ist ja schon ein sehr, sehr guter Überblick, den ihr da schafft. Das heißt, dementsprechend habt ihr noch natürlich auch verhältnismäßig viele Daten, die man jetzt miteinander korrelieren kann, also eben nicht nur dokumentieren und erfassen, sondern ja, eine gute Basis, mit der man eben auch schon spannende Auswertungen machen kann. Wie weit seid ihr denn auf der Ebene schon?
Auf der Ebene sind wir am Anfang, muss ich sagen. Also momentan werden wir noch geflutet von Daten und wir müssen sie erstmal selber sortieren. Es gibt so die ersten Ideen von den einzelnen Teststationen, nenne ich sie mal, welche Daten wir dort haben wollen. Wenn wir jetzt mal an diese Kraft, Plattform denken, da kriegt man ja für einen einzelnen Sprung 1 Milliarde Datensätze. Da gibt es jetzt so die erste Idee, worauf wir da jeweils schauen wollen, und der nächste Schritt dann danach wird sein, Sachen zusammenzuführen, aber jetzt, dass wir alle Datensprünge zusammenbringen und sagen können, ah, hier diese Auffälligkeit gibt es, da sind wir leider noch nicht, das ist das ambitionierte Ziel.
Ja, ja, da kommt ihr noch hin. Okay, aber das heißt, wenn man jetzt mal, ja, wir kann jetzt sagen, ihr habt ungefähr vor 2 Jahren angefangen mit Smarter Base. Was hat sich schon ja bei euch auch dadurch an Weiterentwicklung ergeben? Einfach ja, allein durch diese veränderte Arbeitsweise, dass eben plötzlich Daten nicht mehr händisch erfasst werden per Stift und Zettel, wie du eben gerade gesagt hast, dass Daten vielleicht auch insgesamt jetzt ja, nicht nur einheitlicher, sondern umfassender erfasst werden. Aber genau, ich greife schon vorweg, das wollte ich gar nicht. Das wäre jetzt eben die Frage an dich. Was siehst du da schon an Weiterentwicklung für die Organisation, an veränderten Arbeitsweisen dadurch?
Also ich glaube, 2 Dinge, die mir als große Punkte sofort einfallen. Dass eine Gefühlslage um jemand ist aber nicht oft da gewesen, oder der hat ja so viel verletzt gefehlt, sich einfach komplett auflöst, da es belastbare Zahlen gibt. Ne? Und also in beide Richtungen. Ne? Als Trainer neigt man ja dazu, bestimmte Sachen zu highlighten oder auch zu downlighten, wenn es das gibt überhaupt als Wort. Ja? Dass man die eine Verletzung, oder weil einer mal ein Spiel verpasst hat, weil er dann doch zum Geburtstag der Mutter musste oder sonst irgendwie was, wird dann so auf eine Saison so ganz nach oben gehangen. Vielleicht ist das aber das einzige Training, was er überhaupt verpasst hat. Also das ist eine ganz, ganz leichte Form von einer mannschaftsübergreifenden Darstellung. Es gibt belastbare Daten, wie oft hat eine Mannschaft trainiert und wie oft hat jeder Athlet dort gefehlt oder nicht. Das ist eins. Es ist ein kleines, aber trotzdem feines Unterfangen, da wir natürlich auch aufnehmen, so die Gründe, warum jemand gefehlt hat. Das zweite ist tatsächlich, außerhalb der Profis berechnen wir ja die Belastungen, quasi so den Load für jeden Athleten anders, auf eine andere Art und Weise. Und nur allein, dass wir das überhaupt anbieten und anfangen, hat, möchte ich mal positiv beschreiben, zum Umdenken bei vielen Trainern passiert. Oder sagen wir nicht zum Umdenken, aber zumindest zum Anpassen, dass es ja durchaus tatsächlich interessant ist, darauf Wert zu legen, wie Trainings bewertet werden vom Athleten selber und wie sich das eigentlich Richtung Spiel verhält und wann überhaupt in der Woche ich welches Training ansetze und was dann halt mit all diesen Daten passiert, wenn ich ein bisschen damit spiele. Also da haben wir die Tür in einen Raum geöffnet, wo quasi mehr Wissen, mehr Verständnis ist, als mehr, nee, der Trainer entscheidet halt exakt, was passiert. Und zwar nur er alleine. Ist zwar natürlich auf eine Art immer noch so, aber jetzt halt einfach mit deutlich besserer Unterfütterung von, wo stehen meine Athleten eigentlich gerade.
Ja, das hast du super zusammengefasst. Die Digitalisierung, oder man sagt ja auch nicht ohne Grund der Digitalisierung einen transformativen Charakter ab, ne, weil eben oder zu, weil es eben ja klar durch alle Arbeitsprozesse geht und diese eben optimiert und insgesamt zu einem besseren Ergebnis führt. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit den Trainern, ne, dass dieses Umdenken, das ist ja eben auch ganz allgemein gesprochen, der Mensch mag keine Veränderung. Der macht immer am liebsten das, was er immer schon so gemacht hat. Und das ist erstmal total, kann man ja auch nachvollziehen, erstmal unbequem, wenn eine Veränderung vor allem von außen an einen herangetragen wird und man jetzt plötzlich von heute auf morgen anders arbeiten soll. Das gilt ja nicht nur für die Trainer, sondern das gilt ja auch für die Spieler. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist bei der Digitalisierung, da die Spieler und Trainer auch ja, entsprechend mitzunehmen, damit natürlich die am Ende auch das System nutzen. Was habt ihr da für einen Ansatz oder was hast du da auch für Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch Best Practice, wo du sagen kannst, das klappt eigentlich ganz gut, weil?
Ja, das ist quasi so unsere eine unserer großen Baustellen, die quasi diesen Schnittpunkt entsprechend, sagen wir mal, zu bewerten. Weil es ist natürlich nicht ganz leicht, einfach nur Daten zu sehen, sondern die Interpretierung von allem ist wichtig und der Umgang damit am Ende des Tages. Das heißt, wenn die Spieler das Gefühl haben, dass ihre Daten in ihrem Sinne verwertet werden, sagen wir es mal vielleicht so, dann gibt es also davon bin ich ganz fest überzeugt, gibt es die Chance, dass man miteinander sich in eine positive Richtung entwickeln kann. Das bedarf zweier Parteien, die sich dann auf eine ganz merkwürdige Art und Weise gegenüberstehen. So der Athlet, die Athletin, die sagt, ja, aber ich kann jetzt nicht mich hier müder oder geschaffter machen, als ich bin oder so, wie ich mich fühle, weil dann lässt mich der Trainer nicht spielen. Und andersrum den Trainer, ja, was soll ich mit einem müden, oder jetzt traut sich jemand zu sagen, dass er müde ist. Und dann tatsächlich die Courage zu besitzen, tatsächlich das Training auf entweder die Gruppe, wenn es ein Gruppending ist, oder auf Individuen anzupassen. Das ist ein breites Spannungsfeld, aber wir sorgen halt mit breiter Kommunikation an allen Ecken und Enden dafür, dass das tatsächlich Einzug hält in der Realität. Also ob es die Athletiktrainer sind, die dann halt nochmal nachgehen, oder ob es dann halt auch die Trainer selber sind. Grundlage bleibt halt immer eine stabile Datenbasis, und da sind halt alle gefragt. Also dass alle Daten zeitnah zur Verfügung gestellt werden und alle das quasi auch mitmachen.
Das heißt, du hast es ja eben eingangs dann auch schon gesagt, jetzt vielleicht ein bisschen mit anderen Worten von mir formuliert, dass es ja eben auch darum geht, dem Spieler was zurückzugeben. Ne? Also gerade auch, wenn wir jetzt von dem Fragebogen sprechen, wo er erstmal nur Daten eingibt, erhebt er ja durchaus auch zu Recht den Anspruch zu sagen, okay, was kriege ich denn, was habe ich denn davon, was kriege ich zurück, außer dass eben, gutes Beispiel mit der Müdigkeit, ich dann am Ende aussortiert werde. Das ist ja dann auch nicht in dem, zumindest kurzfristig nicht im Sinne des Spielers. Was gebt ihr, oder vielleicht ist da auch noch was in Planung, den Spielern, denn ist es vorgesehen, den Spielern eben auch Daten zurückzuspielen? Also über die Smartabase-App kann man ja auch den Spielern oder auch den Trainern Daten zur Verfügung stellen. Wie sieht denn sozusagen die Kommunikation in die Richtung aus?
Da sind wir gerade dabei, tatsächlich. Das Dashboard habe ich erst letzte Woche angefangen, den Spielern eigentlich ziemlich genau alle ihre Daten zurückzugeben. Also vor allen Dingen Entwicklung von Daten, Entwicklung von Müdigkeit, also all das, worauf wir selber schauen, Entwicklung von Testwerten, Sprungwerten, Belastungswerten, dass man denen das zeigen kann, dass sie den Zugang auf die gleichen, um nicht sogar zu sagen, auf dieselben Daten bekommen, die wir auch nutzen, zur Entscheidungsfindung. Das sollen sie unbedingt haben, sind ja zum Ende ihre Daten.
Ja, ich glaube auch, dass das auch immer mehr eingefordert wird. Ja, ganz, ganz wichtig, dass das eben auch möglich ist.
Ja.
Kannst du noch so ein bisschen was sagen? Also eben, also die Digitalisierung als solches ist ja ein immenser Lernprozess, ein Weiterentwicklungsprozess. Man sagt ja, dass erst 2-3 Jahre nach Beginn der Digitalisierung einer Organisation so richtig diese Effekte dahingehend einsetzen, ja, dass man eben unglaublich viel Muster erkennt und eigentlich dann erst anfängt, richtig viel zu verändern, weil man eben so viel Erkenntnisse gewonnen hat, die zuverlässig, sag mal, reinlaufen in Form von Daten. Dementsprechend rechne ich da auch bei euch damit, dass ihr nochmal da deutliche Entwicklungssprünge noch machen werdet. Da steht ihr, glaube ich, auch noch am Anfang. Nichtsdestotrotz, habt ihr da für euch eine Vision entwickelt oder auch ganz klar, wo du sagst, wir machen Digitalisierung, weil wir da XYZ hinwollen?
Na, ich glaube, zum Ende gibt es so zwei verschiedene Bereiche dort wieder. Das eine ist der absolute Profibereich, und da machen wir uns nichts vor, da geht es erstmal um ganz viel Geld. Also ganz viel relativ, aber schon für uns geht es halt um Geld, und es geht darum, aus dem Spielerpotenzial, was wir haben, das Maximum rauszuholen. Am besten konstant über eine Saison. Aber vor allen Dingen dann, wenn es am wichtigsten wird, nämlich Richtung Ende der Saison. Und das ist uns ja schon in den letzten 2 Jahren ganz gut gelungen, dass unsere Spieler hinten raus aufgrund von ganz, ganz vielen anderen Kleinigkeiten, die dafür gemacht werden, aber die waren erstmal augenscheinlich, so weil ich kann es nur vom Bildschirm aus sagen, waren sie aber etwas frischer, physisch und mental. Und ich glaube, das aufrechtzuerhalten, die nötige Frische, um so zu spielen, wie wir spielen wollen, um die Athleten so zu haben, ist ein ganz, ganz großes Thema, dass es genau darum geht, quasi an dieser Stelle Kosten einzusetzen für ein System und für ganz, ganz viele Subsysteme, die dort mit reinspielen, um ein Bild über die Leistungsfähigkeit, über die mögliche Leistungsfähigkeit eines Athleten oder einer Athletin zu geben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wofür ich ja dann als Jugendtrainer stehe, und da sind wir ja in Deutschland extrem hinterher, meines Erachtens vor allen Dingen im Basketballbereich, die athletische Entwicklung von Spielern, da sind wir, weiß ich gar nicht, da würde ich uns sehr weit unten einsortieren, weil es wenig belastbare Pläne gibt und wenige Möglichkeiten, die Spieler wirklich langfristig aufgrund von Testergebnissen in Richtungen zu entwickeln. Und ich glaube, dass das muss einer unserer größten Zugewinne überhaupt werden, dass wir durch die Verbindung von sehr, sehr vielen Tests und Daten und Bündelungen an einer Stelle uns selber in die Möglichkeit versetzen, unsere Athleten mit ihren individuellen Bedürfnissen wirklich konkret und zielbewusst dahin zu bringen, wo wir sie hinbringen können und auch wollen.
Ja, das heißt, das ist ja, genau, das heißt, der erste Aspekt, den du angesprochen hast, da geht es ja ganz klar um die Belastungssteuerung. Also, ne, wie kann ich letzten Endes Athleten optimal belasten, so dass er sich nicht verletzt, aber eben seine maximale Leistung entfalten kann. Und das im Nachwuchs ist es natürlich ähnlich, aber mit einer anderen Perspektive, wie kann ich ihn eben bestmöglichst entwickeln. Also, so würde ich das jetzt zusammenfassen, dass das eigentlich so, ja, die ganz klare Vision der Digitalisierungsreise, die ihr da jetzt begonnen habt, ist. Ja. Was ja auch, ja, ich sag mal, in der Form keine Seltenheit ist. Das ist ja eigentlich immer im Spitzensport das Ziel, aber natürlich toll, wie ihr das eben so umfassend und vor allem echt konsequent angeht und umsetzt. Du hast eben auch gesagt, naja, das sind ja so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die auch gemacht werden müssen, damit so ein Spieler dann am Wettkampf frisch ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, nicht nur die Digitalisierung, sondern natürlich insgesamt die Arbeitsweisen, die bei Alba Berlin vorzufinden sind. Das ist ja auch das, was euch ausmacht. Was kannst du uns jetzt vielleicht gerade so, vielleicht noch so die letzten Minuten, was darfst du uns erzählen? Was macht Alba Berlin so besonders? Warum seid ihr so erfolgreich?
Von meiner Sichtweise, und ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre da und habe ja schon etliche Trainer auch vorher gesehen, vorher erleben dürfen, auch wenn jetzt nicht so 1:1 hautnah, jeden Tag, einen ganzen Tag, aber immer so doch Ausblicke. Und ich glaube, eine der Sachen ist tatsächlich, dass, wie von unserem Sportdirektor Imar Ojeda ja immer in blumigen Worten die beschriebene Bubble of Happiness. Und ich glaube aber, dass tatsächlich das sehr, sehr wahr ist, wenn man im Vergleich dazu sonstigen, vor allem Profi-Basketball sieht. Also alle Gäste, die bei uns sonst so in die Halle kommen, die wundern sich immer und sagen, das ist jetzt hier ein Training, ne, weil es sind alle Leute am Lachen, es ist die ganze Zeit gute Laune, es wird rumgeschrien vor Freude. Und es wird eben darauf gesetzt, dass Spieler sich A, wohlfühlen und deshalb auch einen, sagen wir mal, inhaltlich einen anderen Weg mitgehen können. Also es wird sehr, sehr viel an den Spieler selbst übergeben. Es gibt für jede Situation, die zum Meister gibt, verschiedene Möglichkeiten und die werden halt in einem Teamtraining taktisch aufgearbeitet und dazu noch in einem Individualtraining technisch vorbereitet, sagen wir es mal so. Und dann würde ich als zweiten Punkt noch unbedingt mit dazu geben, dass wir ja auch eine Sportpsychologin mit dabei haben, die quasi so, wie soll man sagen, so Free Access zu allen Sachen hat, wo sich Spieler ihr anvertrauen können, wo sich auch der Trainer oder der Trainerstab dem anvertraut und dem jetzt nicht nur Gehör schenkt, sondern halt auch, sagen wir mal, intellektuelle Zuwendung, also sich damit auseinandersetzt und auch dort die Ressourcen versteht. Und das jetzt gebündelt mit dem athletischen und Belastungsprinzip, glaube ich, entsteht da schon immer wieder was ganz Gutes. Neben dem, dass es natürlich trotzdem hart bleibt, über 80 Spiele, über mehrere Monate quer durch Europa zu reisen.
Ja.
Also alle kommen irgendwann an den Punkt, dass es keinen Spaß mehr macht, dass es halt nur Arbeit ist. Aber wer dann diese Arbeit jeden Morgen trotzdem noch mit am meisten mag und mögen kann, glaube ich, ist da echt ein Vorteil.
Ja, spannend. Also genau, ich kann ja, ich bin ja auch regelmäßig bei euch im Trainingszentrum. Also das kann ich erstmal nur bestätigen, die Bubble of Happiness. Da ist immer, ja, man fühlt sich auch immer als Gast unglaublich wohl bei euch. Das Thema mit der Sportpsychologin finde ich total spannend, weil es wird bei euch, das sieht man ja auch, wenn man da ist, auch wirklich in Anspruch genommen, bis hoch zum Cheftrainer, der, glaube ich, auch wirklich, so wie ich das beurteilen kann, ein gutes Verhältnis zur Sportpsychologin hat und da auch sich durchaus mal den ein oder anderen Rat abholt. Das ist natürlich einfach, ja, unglaublich schlau, das auch für sich in Anspruch zu nehmen. Und der andere Punkt eben, wenn man jetzt mal von außen auf euren oder viel eher auf den Reiseplan der Profis schaut, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ihr seid ja eigentlich, oder die Kollegen, ja nicht du in dem Fall, wie Handelsreisende. Ja. Das ist ja wirklich schon auch neben den anstrengenden Wettkämpfen und Training auch sehr, sehr belastend. Wie wird das eben in der Form gemanagt, dass da eigentlich immer die gute Stimmung bestehen bleibt?
Ja, in dem Fall, wenn ich jetzt mal so sagen darf, heißt es immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und in dem Fall duftet er vom Kopf her. Also,
das ist sehr schön.
Also ja. weil einfach, also jetzt aus meiner Sicht, weil es werden keine unmenschlichen Sachen erwartet. Also alle wissen drum, nach einem harten Trip. Also sowohl Spieler wissen, okay, es muss halt trotzdem irgendwann trainiert werden, es muss halt weitergehen, ist auch für den Körper gut, wenn es weitergeht. Und trotzdem wissen auch die Trainer drum, dass ja, wenn der Körper Pause braucht, dann braucht man Pause. Der Überlegung, wir können uns jetzt heute um einen halben Prozentpunkt verbessern, wenn wir heute frei machen und erst morgen trainieren, dann werden wir halt 0,7% besser. Und das halt einfach selbstbewusst anzugehen, dass alle Sachen darauf hingeleitet sind, dass es so funktionieren kann. Und da alle an das Gleiche glauben und zum Ende trotzdem alle wissen, dass wir ein Spiel spielen, also dass trotzdem alle privilegiert sind, dass sie mit Sport und einen runden Ball in den Korb werfen, Geld verdienen dürfen und dass eben, es gibt keine übermäßig lauten Ansprachen, es gibt natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber ansonsten ist es Spaß, Spiel, Freude, ist ein Spiel. Und das soll man genießen.
Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, geht es ja auch eben, also dieses auch mal aushalten können, sich als Cheftrainer hinzustellen und zu sagen, heute gibt es kein Training, weil ich der Meinung bin, ihr sollt euch auch holen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass das vielleicht außerhalb oder ja innerhalb des regulären Trainingsalltags mal passiert. Das finde ich bei euch auch sehr beeindruckend. Vielleicht ist ganz kurz zum Schluss gerne noch mal runtergebrochen auf deinen Bereich in der Jugend. Wir haben ja eben jetzt viel über die Profis auch gesprochen, jetzt gerade auch zuletzt über die Experten und den Cheftrainer bei den Profis. Was sind denn deine Beobachtungen bei der Basketballjugend? Also vielleicht erstmal so vorab, ich persönlich glaube ja, dass der Basketball in Deutschland noch viel größer jetzt in den nächsten Jahren werden wird. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Wer mich kennt, weiß das auch schon. Es wird ja unglaublich viel auch gerade in Deutschland in die Jugend investiert, weil das manchmal auch lukrativer ist, ich sag mal, als Spiele zu gewinnen, wenn dann im besten Fall, wir hatten es davor, mehr davon, dann ein Spieler in die NBA verkauft wird. Wie nimmst du, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr allgemein gestellte Frage, wie nimmst du die Entwicklung in der Basketballjugend in Deutschland wahr? Kriegt ihr mehr oder weniger Nachwuchs? Wird da mehr investiert? Träumen alle von einer großen Karriere in der NBA, wenn sie zu euch kommen? Was kannst du uns da so aus deinen Beobachtungen der letzten Jahre an spannenden Insights mitgeben und teilen?
Also ich glaube, wir werden tatsächlich mehr, also die Zahl der jungen Basketballer, die das Ganze ernsthaft machen wollen, wird mehr. Zeitgleich wird die Anzahl derer, die das auch machen können, mehr, weil es tatsächlich mehr Hauptamtlichkeit gibt in Vereinen und mehr Strukturen. Es verschiedene Regeln gibt, wie von der Bundesliga, dieses freiwillige Agreement, dass dort die Hälfte der Spieler Deutsche sein müssen. Das heißt, es lohnt sich mehr, auf dieses Konto einzuzahlen. Ich sehe uns momentan an einem, also im Vergleich mit vor 10 Jahren, etwas gehobeneren Knackpunkt, aber uns fehlt so die breite Trainerqualität. Man könnte jetzt überspitzt sagen, dass wir momentan zu wenig wirklich gute Trainer für die Masse der Leute haben. Das würde jetzt hier zu weit führen.
Meinst du im Nachwuchs?
Ja, die Diskussion um Trainerkultur und wie lange macht man sowas und warum hört man damit irgendwann wieder auf? Ich glaube, das ist auch ein sportartenübergreifendes Problem. Reden wir über Wertschätzung, Geld, Zeit, ne? Also auch um den Load am Ende des Tages. Grundsätzlich sind auch die internationalen Ergebnisse immer besser geworden, jetzt so in der absoluten Spitze. Was uns aber natürlich zu anderen Nationen immer noch wahnsinnig fehlt, ist Breite. Also wir haben hier, ich kriege den Vergleich nicht ganz zusammen, aber ich glaube, wir haben in Deutschland so viele Basketballer insgesamt, wie es in Spanien oder in Italien Jugendbasketballer gibt. Also Mini, und da reden wir von so Mini-Basketballern. Also wir sind da noch... Weit hinterher, es ist immer noch ein weites Feld zu beackern, auch wenn jetzt so die Strukturen von oben nach unten deutlich bessere Wege zeigen und es auch mehr Spieler, Spielerinnen bereit sind, so einen Weg komplett zu gehen. Aber wir sind noch weit, weit, weit entfernt davon, wo wir eigentlich hinwollen.
Ja, super. Ich schlage vor, wir machen in 5 Jahren den nächsten Podcast und dann sprechen wir auf einem ganz anderen Level. Ja. Nee, aber also Scherz beiseite, also es ist ja wirklich an der Stelle nochmal zu betonen, phänomenal, was Alba Berlin da auch konstant über die letzten Jahre jetzt für eine Wahnsinnsleistung bringt und auch eben schafft, auf dem Niveau zu bleiben. Also das macht wirklich Spaß, euch als Verein zuzusehen und aber auch losgelöst von Alba, so ein Finalturnier während Corona. Ich glaube, das hat auch viel bewirkt für den Basketball. Es hat aber eben auch gezeigt, dass der Basketball hungrig ist, opportunistisch, also im positiven Sinne opportunistisch, eben auch gesagt hat, hey, wir machen das jetzt und das wahnsinnig gut umgesetzt hat. Da ist viel Dynamik, da ist viel Bewegung, da sind viel gute Leute und insofern, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, da die nächsten Jahre den Basketball in Deutschland weiter zu beobachten. Da wird noch viel Gutes passieren. Und das sind eigentlich so von meiner Seite auch schon die Schlussworte. Lieber Norbert, vielen, vielen Dank. Ich glaube, man kann das auch sagen, dass, was das Thema Digitalisierung betrifft, ihr auch mit Alba Berlin in Deutschland zu den Vorreitern, wenn nicht sogar der Vorreiter seid. Ich hoffe, dass das eben auch für viele Kollegen von dir im Basketball hier eine spannende Folge ist, wo wir sich vielleicht das eine oder andere mitnehmen können. Und ja, ansonsten vielen lieben Dank für dich, an die spannenden Insights, an deine Zeit, für deine Zeit und alles Gute und macht weiter so.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Blumen. Hoffentlich können wir das so gut weitergestalten.
Mit Sicherheit. Also alles Gute.
Ciao.
Tschüss, ciao. Zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.feebayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.